Hallo, ich bin Anita und das hier ist mein neuer Eisbade-Podcast 0 Grad Eiszeit.
Ich komme nicht durch.
Ich bin 43 Jahre alt, Pottkind mit kölschem Herz, wohne im Oberbergischen und seit 2021 bin ich bekennende Eisbaderin und Eisschwimmerin. Am liebsten gehe ich zusammen mit anderen Kaltwasserfreunden ins kühle Nass. Ich arbeite seit 25 Jahren als freie Journalistin, bin durch und durch Sportlerin und habe mich das allererste Mal 2016 in für mich sehr kaltes isländisches Fjordwasser gewagt.
Oh Gott, ist das kalt!
Vielleicht möchtest du ja auch irgendwann mal Eis- oder Kaltbaden und dir ein paar Tipps holen, wie du starten kannst. Ich erzähle dir, was Eisbaden eigentlich genau ist, was es mit dir und deinem Körper machen kann, worauf du achten solltest, wann es vielleicht gefährlich wird und spreche dafür mit Experten, zum Beispiel aus der Weltraummedizin und auch aus der Sportpsychologie, mit alten Eisbadehasen, mit Neulingen, die ich begleite, mit Eisgurus und mit Leuten, die lieber dick eingemummelt und aus sicherer Entfernung zugucken. Vielleicht bist du aber auch schon Eisbaderin, Eisbader oder Eisschwimmerin, Eisschwimmer und möchtest geballte Infos und mitbekommen, was so in der Eisbadewelt los ist. Und das alles gibt es hier auf die Ohren im Podcast 0 Grad Eiszeit. Ein eiskaltes und dennoch warmes herzliches Willkommen zur 7. Folge von 0 Grad Eiszeit. Wow, wenn ich so zurückgucke, im November habe ich losgelegt mit dem Podcast, ganz spontan. Ich bekomme so wahnsinnig viele Reaktionen, hatte schon so viele tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und heute geht das nahtlos weiter. Heute hört ihr etwas zum Thema Eisrettung. Ich bin mit der DLRG Wiel zu einer sehr spannenden Übung am Aggerstrand unterwegs gewesen und habe da mit Thorsten Richling, dem Ortsgruppenleiter und mit einigen aktiven DLRG-Mitgliedern sprechen können und war mit der Gruppe im Wasser, zum Teil mit Trockenanzügen, zum Teil aber eben auch einfach nur in Badeklamotten, denn die Mannschaft wollte selbst die Erfahrung machen, wie sich eiskaltes Wasser anfühlt und was dann die Leute fühlen und denken und wie sie reagieren, wenn sie aus eiskaltem Wasser gerettet werden müssen. Außerdem spreche ich in dieser Folge mit Alisa Fatum-Böker aus Leipzig, Profi-Schwimmerin im Warmwasser, aber auch im Eiswasser. Sie widmet einen Großteil ihrer Freizeit dem Schwimmsport, ist Eiskönigin, also Weltmeisterin und will auch jetzt wieder angreifen und zwar bei der Europameisterschaft in Molveno Anfang Februar. Gleich mehr dazu. Und ich spreche zum Abschluss mit Carsten Wölfling, auch aus Leipzig, ein Zufall, Coach für Functional Fitness, Gesundheit, Resilienz. Und Carsten und ich plaudern ein bisschen über das Thema Eisbaden, Eisschwimmen und eine große Leidenschaft, die Leidenschaft? Fragezeichen. Es gibt einen ersten Teil unseres Gesprächs in Carstens Podcast, Functional Basics, findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Und der zweite Teil, der ist dann hier zum Abschluss zu hören. Und nach Carsten hört noch 2-3 Minuten weiter, denn wir als Community haben exklusive Grüße aus Finnland geschickt bekommen. Und zwar aus Oulu, der Kulturhauptstadt 2026 und dem Austragungsort der diesjährigen Eisschwimm-Weltmeisterschaft der International Winter Swimming Association, der IFSA. Und mich erwarten, wenn ich dort sein werde, nicht nur ein spannender Weltrekordversuch, sondern auch minus 10, vielleicht auch minus 20 Grad, eine Menge Schnee und eiskaltes Wasser. Eis, Schnee, das ist mal ein echter Winter. Viele Eisbader, die das gerade sehr genießen, aber auch vielleicht Wagemutige, die ja, auf das Eis draufgehen und einbrechen. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen werde ich mich jetzt heute mit der DLRG Wiel ein bisschen zum Thema Eisrettung unterhalten und auch dabei sein. Ich nehme euch mit hier an den Aggerstrand.
Hallo!
Hallo Anita!
Thorsten von der DLRG Wiel, du bist der Leiter der Ortsgruppe. Seit wann machst du das schon so bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft?
Oh, da bin ich schon sehr lange dabei. Ich habe in diesem Verein als 7-Jähriger das Schwimmen gelernt. Das heißt, ich bin schon über 50 Jahre Mitglied der DLRG.
Richtig cool. Also zum einen macht es Spaß in der Gruppe, ist aber auch ein wahnsinnig wichtiger Job, in Anführungsstrichen, den ihr macht. Ihr macht das ja fast alle ehrenamtlich. Wir haben uns kennengelernt, weil ich bei euch für eine Reportage unter anderem den Rettungsschwimmer Silber gemacht habe. Und seitdem sind wir immer wieder auch uns beim Eisbaden begegnet. Was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, dass du Eisbaden möchtest?
Also wir haben das ja im letzten Jahr mit der Einsatztruppe gemeinsam gemacht als Team-Event unter deiner Anleitung. Und das war für mich eine faszinierende Erfahrung, zu erleben, wie der Körper reagiert in dem kalten Wasser, vor allem wie er hinterher reagiert, um sich selber wieder aufzuwärmen. Diese Wirkung auf den Kreislauf und die positiven Gedanken, die anschließend entstanden sind, haben mich so fasziniert, dass ich an dem Thema dran geblieben bin. Ja, und heute sind wir mit der Einsatztruppe zum zweiten Mal hier, um das Erlebnis auch weiter zu transportieren und vor allem ja, festzustellen, wie reagiert mein Körper in dem kalten Wasser. Kann ich nach einer gewissen Zeit meine Hände noch gebrauchen? Habe ich irgendwo Schmerzen? Wie reagieren die Muskeln in dem kalten Wasser? Unter dem Oberbegriff der Eisrettung wollen wir das heute eben alles ausprobieren.
Musstest du schon mal jemanden aus Eiswasser retten?
Also das Thema Eisrettung ist für uns eigentlich eher ein neues Thema. Wir sind schwerpunktmäßig natürlich hauptsächlich im Sommer an den Freigewässern unterwegs. Talsperren, Ostsee, Nordsee. Mit dem Thema Eis beschäftigen wir uns jetzt eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit.
Warum ist das denn wichtig? Zum einen, klar, gibt es viele Eisbader, die jetzt gerade sich freuen, wenn sie ein Loch ins Eis kloppen dürfen und da reingehen. Die sind ja dann in der Regel in Stehbereichen unterwegs. Da muss man ja vermutlich eher selten jemanden ernsthaft retten. Es kann natürlich zu Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkten, Kreislaufzusammenbrüchen kommen, aber dann seid ihr ja nicht unbedingt die Ersten, die gerufen werden. Wann würdet ihr denn dann jetzt gerufen werden?
Also insbesondere, wenn unvorsichtige Personen auf zugefrorene Seen gehen und unter Umständen dann im Eis einbrechen, dann wäre das eine Aufgabe. Über den Notruf, über die Kreisleitstelle würde auch die DLRG informiert und würde dann eben in den Einsatz kommen.
Das heißt, du hast quasi jetzt ein Telefon, Walkie-Talkie bei dir oder wie bist du jetzt erreichbar oder wer wäre das hier bei euch?
Ja, wir sind in dieser örtlichen Gefahrenabwehr noch nicht so stark integriert als Wieler-Truppe. Aber wir haben im Oberbergischen mehrere andere Ortsgruppen, die da schon länger organisiert sind. Und die werden, wie die Feuerwehr auch, über den Piepser alarmiert und gehen dann in den Einsatz.
Ihr hattet jetzt heute Vormittag schon Theorie. Was ist denn wichtig bei der Eisrettung? Also was habt ihr jetzt heute vermitteln können, Neues gelernt? Was ist eure Aufgabe denn? Wie funktioniert das, wenn da jemand ins Eis einbricht und selber nicht mehr rauskommt?
Ja, wie bei allen Rettungseinsätzen, die Sicherheit, der Eigenschutz ist oberste Priorität. Deswegen Abstand halten von dem Eisloch oder von dem Eingebrochenen. Der in das Eis eingebrochen ist, braucht natürlich seine Hilfe, aber diese Hilfe leisten wir niemals allein. Denn wenn wir auch einbrechen, sind zwei Personen im Kalten und kommen unter Umständen nicht mehr raus. Also wir brauchen auf jeden Fall immer Unterstützung vom Ufer her.
Das heißt, ihr würdet dann da auch irgendwie eine Leine auslegen, an der ihr euch dann auch festhalten könnt, eine Menschenkette bilden. Wie sieht das dann konkret aus?
Das Einfachste wäre die Menschenkette, richtig. Flach aufs Eis legen und hinrobben, um das Gewicht zu verteilen, damit man das Risiko des Einbrechens minimieren kann. Eine Sicherung mit Seil, den Gurtretter, um Abstand von dem Loch zu halten und was anreichen zu können. Oder einen Ast, den man am Ufer hat, oder. Also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten bis hin zu professionellem Equipment, was man dann auch verwenden kann, um das Gewicht auf dem Eis zu verteilen.
Es muss ja jetzt nicht zwingend Eis sein, das kann ja auch wirklich nur eiskaltes Wasser sein. Ne? Auch da hat man ja durchaus Schwierigkeiten, alleine rauszukommen, wenn man es nicht gewohnt ist. Das heißt, auch das wäre dann eure Aufgabe.
Ja, genau. Und nicht nur unsere Aufgabe, das ist im Prinzip ja Aufgabe jedes Spaziergängers, der sieht, dass da jemand in Not ist. Das Einfachste, was ja jeder tun kann und wozu ja auch jeder Mensch auch verpflichtet ist, eben Hilfe zu leisten. Die Hilfe ist schon auch gewährleistet, indem man den Notruf tätigt, die 112.
Okay, dann würde ich sagen, freut ihr euch denn alle aufs kalte Wasser?
Voll.
Jetzt ist das verrückt. Jetzt seid ihr für die Eisrettung da, aber jetzt müsst ihr erstmal so die ersten Berührungspunkte überhaupt damit machen, ne?
Ja.
Erzähl mal, was du anhast. Also wir sind ja alle gerade noch sehr muckelig eingepackt mit dicken Mänteln und Schals und Mützen und Handschuhen. Und du?
Einen Trockenanzug an, damit man, wenn man ins Wasser geht, man nicht nass wird und trotzdem Leute retten kann.
Wie fühlt er sich an?
Sehr groß. Sehr ungewohnt.
Du hast so eine Art Schutz am Hals auch. Also der geht dir wirklich bis direkt unters Kinn.
Genau, damit da kein Wasser reinläuft. Und an den Armen habe ich das auch, genau. Dass es wirklich wasserdicht ist.
Die haben wir jetzt ganz neu im Equipment. Und das ist quasi die Premiere, dass die zwei uns absichern und eben auch mit ins Wasser gehen können, selber aber trocken bleiben. Da sind auch Füßlinge dran, die mit dazugehören. Und zu den Füßlingen gehören dann noch Schuhe, sodass man dann auch ordentlichen Halt und Grip hat. Damit bleiben auch die Füße trocken. Man geht also mit Jogginganzug und Fleecejacke in diesen Anzug rein, dann bleibt man auch warm.
Aber man sagt ja theoretisch immer, im Wasser, wenn man jemanden retten muss, Klamotten, Schuhe aus. Das macht natürlich alles Gewicht. Hat der auch ein bisschen Auftrieb, der Anzug?
Der Anzug hat ein bisschen Auftrieb, aber man versucht, möglichst viel von der Luft, die sich da drin beim Anziehen sammelt, auch wieder rauszubekommen. Weil mit zu viel Luft im Anzug kann man sich im Wasser auch nicht bewegen. Und bei der Eisrettung muss man natürlich Schutzkleidung haben. Ja, also entweder Neopren oder so ein Trockenanzug. Weil ansonsten unterkühlt der Retter ja auch viel zu schnell.
Wer hat den zweiten an? Thomas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Eisrettung, das muss ja im Zweifel schnell gehen. Kommst du denn auch schnell in diesen Anzug rein?
Also mit ausreichend Hilfe. Ich hatte ja zwei charmante Assistentinnen hier, die mir da reingeholfen haben. Dann geht das schon ganz gut. Allein ist das schon ein bisschen tricky.
Was würdest du sagen, so in Minuten kann man das beziffern, wie lange du jetzt bräuchtest, im Notfall da wirklich dann drin zu sein?
Also wenn es sein muss, sicherlich in 2 Minuten.
Also wir üben ja heute zum Glück nur. Wir sind am Aggerstrand, die Sonne scheint, das Wasser ist kalt. Das kann ich euch schon mal sagen. Freust du dich?
Ja.
Bist du gespannt?
Das trifft es eher, ja. Tatsächlich positiv angespannt, ja.
Warst du schon mal im Eiswasser ohne Trockenanzug?
Weder mit noch ohne, nein.
Also Premiere heute. Ganz wichtig ist jetzt natürlich bei euch der Kopf. Also ihr möchtet das und das ist toll. Falls ihr euch anders entscheiden solltet, dürft ihr auch draußen bleiben. Das ist hier alles trotzdem freiwillig, ja? Passt auf mit dem Eis, das kann schneiden und dann gehen wir hier links vorbei. Das ist toll. So, jetzt gehen wir gemeinsam runter. Sind alle da? Und los geht's. Atmen, normal atmen. Du schaffst das. Es ist jetzt kalt und es ist okay. Du schaffst das. Der Körper kann das. Und dann geht ihr raus. Komm her. So, was macht der Trockenanzug? Wie ist das, die Hände? Du hast dicke Handschuhe an?
Ja, also es ist schon kalt, aber es ist schon sonst ganz gut. Doch ein interessantes Gefühl auf jeden Fall auch nochmal so.
So könntest du dir jetzt vorstellen, jemandem zu helfen?
Ja, doch. Also man merkt natürlich, die Füße wären schon deutlich kalt.
Ist spannend, auf jeden Fall, ja.
Wie ist das bei dir mit dem Kopf, also so dieser Fluchtreflex?
Nee, also ich habe dem Material schon vertraut. Das müssen wir jetzt gleich mal prüfen, ob da nicht doch was wirklich reingelaufen ist. Aber gar nicht schlimm, also alles durchaus machbar. Ich bin froh, dass ich mich habe überreden lassen von meinem Sohn.
Euch geht's auch noch gut?
Uns geht's gut, ja.
3,8, es geht noch runter. Ich denke mal, wir sind bei 2 Grad.
Es wird alles taub. Also es ist jetzt alles taub und deswegen merke ich halt auch nicht mehr, wie kalt es wirklich ist.
Würdest du dir denn zutrauen, ohne Trockenanzug, du bist ja DLRG, wenn du jemandem jetzt helfen müsstest, würdest du dann reingehen?
Wenn es in Ufernähe ist, ja, aber ich würde nicht weiter als bis zu den Schultern. Also bis zur Hüfte geht's doch, aber der Oberkörper, der macht's halt schlimm. Weil es schon echt weh tut und vor allem, weil ich halt merke, dass ich mich selber halt kaum noch bewegen kann.
Ja. Sehr gut alle, gut gemacht. War das jetzt für euch wichtig und erfolgreich? Und was meinst du, wie geht es deinem Team?
Also wichtig ist bei so einer Aktion das Gruppenerlebnis. Einzeln wären die Leute alle nicht ins Wasser gegangen, freiwillig. Ja? In der Gruppe ist das Erlebnis ein ganz anderes. Und erst recht, wenn man dann so professionell angeleitet wird von dir. Ne? Und die Überwindung zu Anfang ist natürlich immer groß, überhaupt in das kalte Wasser zu gehen. Und so einige Reaktionen habe ich schon bekommen, die hießen, wenn man einmal drin ist und dann einmal sich entspannt hat, dann kann man dieses kalte Wasser sogar genießen.
Ja, kann man, das ist spannend. Was würdest du abschließend zum einen Menschen raten, die das jetzt hören, die eben nicht Eisbaden gehen, wenn die wirklich mal ein Problem haben im kalten Wasser? Wie sollte man sich aus eurer Sicht, aus DLRG-Sicht am besten verhalten?
Das Erste, was man dann natürlich immer sagen muss, ist Ruhe bewahren. Das sagt sich aber viel leichter, als es dann hinterher ist. Also es spielt sich ganz viel im Kopf ab. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man sowas auch mal üben kann vorher, bevor man in irgendeine Gefahrensituation kommt, unvorbereitet. Ne?
Das heißt, du rätst im Prinzip allen Menschen, auch mal ins kalte Wasser zu gehen, weil jemand, der einbricht oder in so ein Wasser fällt und nicht rauskommt, um den geht es ja auch unter anderem, ne? Dass der natürlich auch lernt, Ruhe zu bewahren. Das heißt, mal ausprobieren, Eisbaden zu gehen, könnte eigentlich jedem helfen.
Ja, aber es gibt dazu ja noch eine gute Vorstufe. Man kann einfach mal kalt duschen. Und dieses kalte Duschen auch mal ein paar Sekunden länger aushalten. Vielleicht auch mal eine Minute sich langsam herantasten, damit man ein Gefühl für Kälte auch entwickeln kann, beziehungsweise die Resilienz für Kälte entwickeln kann.
Ich hoffe natürlich für euch, für alle, dass es niemals nötig sein wird, dass ihr jemandem aus dem Eis helfen müsst oder aus eiskaltem Wasser. Im besten Falle passiert das nicht, aber wenn ihr müsstet, ihr seid vorbereitet.
Wir sind jetzt auf jeden Fall besser vorbereitet als vorher.
Ich freue mich sehr, dass heute eine Eisprinzessin bei mir ist oder Eiskönigin. Du kannst mir gleich sagen, was dir lieber ist. Alisa Fatum-Böker aus Leipzig. Ich freue mich total. Wir kennen uns schon persönlich von der Eisschwimm-Weltmeisterschaft in Molveno letztes Jahr und von diversen Schreibereien. Und am Ende ist es ja alles eine große Bubble beim Eisschwimmen. Schön, dass du da bist, Alisa.
Vielen lieben Dank, Anita. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, du bist ja wirklich quasi die Prominenz. Jetzt sind diejenigen, die wirklich nur Eisbaden gehen, in Anführungsstrichen nur, vielleicht gar nicht so tief im Thema. Du bist im Leistungsschwimmen, sowohl im Beckenschwimmen als auch im Eisschwimmen, mit diversen Titeln schon ausgezeichnet, hast Rekorde gebrochen, bist Weltmeisterin, bist 2023 schon mal Sportlerin des Jahres in Leipzig geworden. Das steht jetzt wieder aus. Du hattest eine Abstimmung, weißt du schon was?
Ich weiß noch nichts Genaues über die Abstimmung und natürlich drücke ich die Daumen, dass wieder weit nach oben gereicht hat.
Das ist cool. Also ich freue mich auch, wenn es dann klappt und das ist ja schon alles eine Wahnsinnsehre, aber die kommt dir nicht in den Schoß geflogen, sondern du tust da sehr, sehr viel für. Erzähl uns und allen Hörerinnen und Hörern von 0 Grad Eiszeit doch bitte mal, was bei dir so dahinter steckt. Du kommst aus dem Leistungsschwimmen und du machst das schon Jahrzehnte. Investierst wahnsinnig viel Zeit und Schweiß und Blut. Wie sieht so dein Alltag aus? Vielleicht kurz zum normalen warmen Beckenschwimmen, aber dann eben auch in Sachen Eisschwimmen.
Du hast recht, ich mache das schon Jahrzehnte. Ungefähr 22, 23 Jahre bin ich schon im Schwimmsport richtig aktiv unterwegs. Ich habe natürlich als kleines Kind erstmal das Seepferdchen gemacht. Dann war eine kleine Pause drin und dann habe ich später so ungefähr Ende der dritten Klasse, also das ist für Leistungssportler relativ spät, angefangen mit dem Beckenschwimmen. Bin da in meinen jetzigen Verein, den SSV Leutsch, bin ich gestartet, bin auch seither dort, auch sehr, sehr glücklich und bin im Warmwasser natürlich erstmal geschwommen als kleines Kind und habe dann Stück für Stück meine Vorlieben für die längeren Strecken sozusagen entwickelt. Und wer sich ein bisschen Beckenschwimmen auskennt, weiß, dass dann mit 800 und 1500 Meter eine Grenze gesetzt ist irgendwann im Becken. Also da gibt es keine Wettkämpfe mehr, die länger sind. Und deshalb bin ich dann als Jugendliche so ein bisschen auch in das Freiwasserschwimmen reingekommen. Das heißt, dass wir im Sommer in warmen Gewässern auch längere Strecken draußen schwimmen. Meine längste Strecke waren jetzt die 14 Kilometer, die bin ich auch mehrfach geschwommen. Und da mir das so viel Spaß gemacht hat, im Sommer halt draußen zu schwimmen, auch unabhängig von irgendwelchen Hallenöffnungszeiten, bin ich tatsächlich so ein bisschen in das Eisschwimmen reingeschlittert. Und das war dann ungefähr so vor 7 Jahren. Da habe ich mich dann im Herbst 2018 richtig drauf vorbereitet, auf das Eisschwimmen, habe mich im Internet so ein bisschen belesen, was muss man alles beachten. Weil das Eisschwimmen, das ist ja wirklich Schwimmen bei Wassertemperaturen unter 5 Grad Celsius. Also das ist schon ordentlich kühl und da fängt man optimalerweise wirklich im Sommer bzw. Herbst an, sich drauf vorzubereiten, indem man regelmäßig dann in die Seen oder Flüssen geht, wo die Temperatur ja auch Stück für Stück immer kälter wird. Und da habe ich mich dann sozusagen im Herbst 2018 so richtig auf meine ersten Eisschwimmwettkämpfe vorbereitet.
Da gibt es ja einiges. Es gibt auch schon seit vielen Jahren Wettkämpfe, aber jetzt gerade werden sie immer bekannter und ja auch immer ausgebuchter tatsächlich. Was war dein allererster Eisschwimmwettbewerb? Erinnerst du dich?
Ja, also mein erster Eisschwimmwettbewerb war dann 2019 im Januar in Veitsbronn. Das sind sozusagen damals die deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen gewesen. Und natürlich bin ich gleich mit der Königsdisziplin gestartet, das heißt die 1000 Meter im Eisschwimmen. Das heißt, es ist die längste Distanz, die wir direkt gegen die Konkurrenz schwimmen. Und ja, da bin ich sozusagen als Newcomer hingekommen und habe gleich mal den Weltrekord gebrochen und auch alle anderen Strecken Gold sozusagen errungen.
Und das geht natürlich nur mit deiner Vorgeschichte, mit deinem Wahnsinnstraining, mit der Zeit, die du investierst. Wenn du jetzt im Sommer im Warmen schwimmst und im Winter im Kalten, hast du dann irgendwann überhaupt mal Pause?
Ja, also meine Trainer versuchen schon darauf zu achten, dass ich mal eine Pause habe. Aber du hast da schon recht. Also die Wettkämpfe, die gehen dann ja das ganze Jahr über. Und mir fällt es dann auch tatsächlich schwer abzuwägen, welchen Wettkampf könntest du eventuell mal weglassen, weil ich ja über die Jahre ganz, ganz viele Wettkämpfe gemacht habe. Und das macht auch so super Spaß, dann wieder dorthin zu fahren und teilweise auch die gleichen Leute wiederzusehen. Ich muss mich da manchmal dann auch schon selber zwingen, mal eine Pause zu machen.
Alles geht nicht, ne? Jetzt gerade steht dir ein wichtiger Wettkampf bevor, die EM. Erzähl mal, die Europameisterschaft im Eisschwimmen. Wo findet die statt? Wann ist die genau? Und was hast du vor?
Ja, also Anfang Februar, vom 1. bis 8. Februar werde ich in Molveno in Italien sein. Da war ich Anfang 2025 schon mal zur Weltmeisterschaft. Und dieses Jahr wird dort halt im selben Becken nochmal die Europameisterschaft im Eisschwimmen wiederholt. Und ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Ich bin jetzt sozusagen in den letzten Zügen der Vorbereitung, freue mich aber natürlich riesig auf den Wettkampf, weil ich ja jetzt tatsächlich das Becken schon ein bisschen kenne.
Da haben wir uns ja letztes Jahr auch gesehen. Es ist ein wunderschönes Außenbecken in so einer Sportanlage. Damals hatten wir tatsächlich mehrere Zentimeter dicke Eisblöcke, die dann da rausgetragen wurden, damit man schwimmen kann. Das dürfte dieses Jahr vermutlich ähnlich sein. Das heißt, es wird schön kalt. Du könntest dann auch wirklich wieder Rekorde brechen. Die gelten ja nur unter 5 Grad. Wie sieht denn deine Vorbereitung jetzt aus und wann ist dann die Tapering-Phase? Also hast du dann davor ein paar Tage Ruhe und dann wird gefuttert und einfach gar nichts mehr gemacht?
Ja, also ich bereite mich jetzt aktuell erstmal mit meiner Gruppe, also meinem Verein im SSV Leutsch vor. Da muss ich sagen, mit denen trainiere ich ja wirklich im Warmwasser. Also aktuell wirklich 6 bis 7 Mal die Woche. Der Sonntag ist aktuell jetzt noch frei. Manchmal kommt aber auch noch eine Trainingseinheit dazu. Da mache ich wirklich meine Ausdauer, aber auch die Grundschnelligkeit sozusagen im Becken. 1,5 bis 2 Stunden pro Tag, die ich da trainiere. Und dann kommt nochmal zusätzlich, ich versuche es aktuell immer aufs Wochenende zu legen, weil ich, ich sag mal nebenbei auch mein Geld verdienen muss. Also ich bin als Physiotherapeutin aktuell tätig und gehe, wie gesagt, jetzt 1-2 Mal die Woche immer noch in das kalte Wasser. Und da versuche ich dann schon möglichst lange Strecken zu schwimmen. Also so Richtung 600 bis 1000 Meter versuche ich da wirklich am Stück zu schwimmen, weil ich ja auch in Italien die 1000 Meter auf jeden Fall nochmal schwimmen möchte. Und mich erwarten da höchstwahrscheinlich ganz, ganz kalte Temperaturen. Letztes Jahr hatten wir 1,5 Grad Celsius Wassertemperatur. Das ist auf den langen Kanten, auf den 500 und 1000 Meter, dann schon echt ordentlich kühl.
Das Gute ist, dass du ja wirklich eine Profi-Schwimmerin bist und schnell bist und da einfach wahnsinnig schnell raus bist. Letztes Jahr bist du ja da auch die Eiskönigin geworden auf den 1000 Metern. Was war da nochmal genau deine Zeit? 12 Minuten, 13 Minuten, 11 Minuten, irgendwas? Ich weiß es nicht mehr genau.
Also letztes Jahr war es tatsächlich so kalt, dass ich nicht unter die 13 gekommen bin. Ich müsste da eine 13,02 geschwommen sein, war aber trotzdem ein tolles Rennen. Und tatsächlich ist es auf den Langstrecken leichter bei 4 Grad einen Rekord aufzustellen, als natürlich bei 1 Grad. Deshalb, ich drücke die Daumen, dass es vielleicht dieses Jahr einen halben Grad oder 1 Grad wärmer ist, weil dann ist die Chance, so einen Rekord zu schwimmen, einfach nochmal ein bisschen höher. Weil tatsächlich, wenn ich die 1000 Meter schwimme, so ab 500, spätestens ab 700 Metern, merke ich dann auch, dass die Muskeln kalt sind. Da kann ich mich wehren, wie ich will. Ich versuche natürlich, die Frequenz hochzuhalten, dass ich ja durch meine muskuläre Anstrengung die Muskeln warm halte. Aber das Wasser, das kühlt die dann trotzdem runter.
Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja auch Hobbyschwimmer, die diese 1000 Meter schwimmen. Und dann ist die Cut-Off-Zeit in Molveno jetzt letztes Jahr gewesen, 25 Minuten. Und einige haben die fast ausgekostet. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsvorstellung, dass jemand bei diesen kalten Temperaturen, bei 1, noch was Grad, fast 25 Minuten da drin ist. Ich habe Leute gesehen, die werden dann da wirklich rausgehoben, in einem fahrbaren Stuhl dann in das medizinische Zentrum gebracht, müssen sich dann da von alleine aufwärmen. Wie geht's dir denn nach so 1000 Metern in diesen eisigen Temperaturen?
Ja, also wirklich Hut ab für die Leute, die da 25 Minuten im Wasser sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich versuche natürlich, klar, die Rekorde zu brechen, möglichst schnell zu sein, eine Medaille sozusagen zu erschwimmen. Aber ich versuche natürlich auch schnell zu schwimmen, damit ich schnell wieder raus bin, weil so eine lange Strecke im kalten Wasser, da friere ich auch. Und wir haben ja über die längeren Distanzen immer einen Second One, also einen Betreuer. Das sind meistens meine Eltern oder mein Mann, die dann draußen stehen. Und die können eigentlich ganz gut einschätzen, wie es mir geht. Wir machen uns auch vorher ab, dass ich Signale gebe, wann es mir vielleicht nicht gut gehen würde oder wenn es mir gut geht. Und dann wissen die eigentlich, wie sie mir helfen, dass ich in die Schuhe reinschlüpfe, dass ich den Mantel umbekomme, vielleicht Brille und Badekappe abmachen, weil das geht dann gar nicht mehr so leicht. Vor allen Dingen die Hände und Füße sind kalt, meine Koordination ist dann nicht mehr ganz so optimal. Und da ist einfach ganz wichtig, dann auch einen Betreuer zu haben, der einen kennt und der weiß, wie er einen unterstützen kann.
Aber im Wasser selber, also ich habe jetzt von einigen gehört, die wirklich länger in diesem Wasser dann waren, dass die dann das Gefühl hatten, die Kacheln kommen auf sie zu. Sie haben bunte Farben gesehen. Einmal habe ich tatsächlich gehört, die Uroma wäre plötzlich mit im Wasser gewesen. Also wirklich Halluzinationen fast schon. Da bist du wahrscheinlich dann doch noch schnell genug raus, dass du sowas nicht hast, oder hast du sowas Ähnliches schon mal erlebt?
Nee, also das kann ich zum Glück nicht bestätigen aus meiner Erfahrung. Ich merke tatsächlich, dass die Hände und Füße kalt werden, also dass die sich dann so ein bisschen wie Klumpen, sag ich mal, anfühlen, dass ich die nicht mehr so gut koordinieren kann oder dass mein Gesicht sehr, sehr kalt ist und danach nicht mehr gut sprechen kann, weil die Gesichtsmimik halt nicht mehr so anzusteuern ist. Aber Halluzinationen hatte ich zum Glück noch nicht und ich hoffe, so weit kommt es bei mir auch nicht.
Würdest du denn sagen, dass das so ein Punkt ist, wo man sich vielleicht nochmal genau überlegen sollte, ob man wirklich 1000 Meter schwimmen muss?
Ja, also ich denke, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Man sollte sich aber die Gedanken drüber machen, was man den anderen auch zumutet. Also natürlich auch den Rettungsschwimmern, den Ärzten, vielleicht auch seinem eigenen Betreuer, dass man den ja auch, ich sag mal, eine Zwickmühle bringt, wenn der dann entscheiden muss, breche ich es jetzt ab, weil es sieht mir nicht mal so aus, als würde er jetzt wirklich gerade schwimmen können, vielleicht geht es ihm nicht so gut, die abgemachten Zeichen können nicht mehr gegeben werden. Aber bei mir ist es zum Glück noch nicht so weit gekommen und dann hoffe ich, dass ich so ehrlich zu mir bin, dass ich selber sage, dass ich das abbreche. Und ja, ich möchte mir da gar keine Gedanken machen über die gesundheitlichen Folgen.
Wer auf deine Insta-Seite guckt, der sieht, der Deutsche Schwimmverband hat dich berufen in den Weltklasse-Kader. Da passiert ja gerade wahnsinnig viel. Vielleicht wird das Eisschwimmen sogar olympisch. Wie stehst du zu dieser Entwicklung und was bedeutet das für dich?
Insgeheim hoffe ich natürlich, dass das im Eisschwimmen olympisch wird. Ich muss dazu aber sagen, ich betreibe den Sport ja schon seit 7 Jahren sehr, sehr intensiv. Und die Frage ist, wann sollte es denn olympisch werden? Weil wir haben ja dieses Jahr schon die Olympischen Winterspiele. Das heißt, selbst wenn es in 4 Jahren olympisch werden würde, müsste ich bis dahin auch noch die Zeit wirklich richtig hart trainieren, müsste möglichst Sponsoren gewinnen, weil tatsächlich finanziere ich das gerade alles durch meine Tätigkeit. Also ich muss halt auch nebenbei arbeiten gehen oder ich sag mal hauptberuflich arbeiten gehen. Das Eisschwimmen ist sozusagen mein Hobby und das finanziere ich alles selber durch Unterstützung meiner Familie. Und für die nächsten 4 Jahre, sollte es olympisch werden, bräuchte ich auf jeden Fall dahingehend mehr finanzielle Unterstützung von außen.
Sag mal, gehst du eigentlich auch manchmal nur so Eisbaden und setzt dich in so eine Tonne rein und genießt einfach mal? Kannst du das auch?
Also theoretisch könnte ich das, aber da ich tatsächlich ja immer einen vollen Wettkampfplan habe, habe ich immer im Hinterkopf sozusagen, okay, dann und dann steht der nächste Wettkampf an und da geht es eigentlich immer ans Trainieren. Also ich glaube, ich bin noch nie so einfach ins Eiswasser gegangen, nur zum Spaß, weil ich eigentlich immer Wettkämpfe hatte.
Ich hoffe, du kommst gut bis zur EM und durch die EM. Mich hat es letzte Woche so ein bisschen umgehauen und ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Die Kita-Bazillen, da machst du einfach nichts gegen. Die kommen dann von den kleinen Kindern irgendwie doch ins Haus und habe jetzt ein paar Tage ausgesetzt. Werde ja dann bei der WM der International Winter Swimming Association in Finnland mitmachen Anfang März, aber auch nur auf den kurzen Strecken und ich bin dann natürlich auch 3000 Mal langsamer als du. Ich mache das tatsächlich eher so zum Spaß, weil ich den Sport cool finde, im wahrsten Sinne. Ich bin sehr gespannt, ich drücke dir ganz dolle die Daumen. Sag mal, wann warst du eigentlich, das darf man ja fast nicht fragen, aber das letzte Mal erkältet, kennst du das überhaupt noch?
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal erkältet war. Es müsste schon ein bisschen länger her sein. Ich bin tatsächlich relativ selten krank. Also klar, 2026 hat jetzt gerade erst begonnen, aber 2025 war ich, glaube ich, gar nicht erkältet. Ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr großer positiver Effekt, dass das Immunsystem deutlich stärker ist und dass ich auch weiß, worauf es ankommt. Also auch ich gehe nicht mit nassen Haaren nach draußen. Es ist dann so, dass ich mich einfach auch nach dem Eisschwimmen oder auch nach dem normalen Schwimmen die Haare entweder richtig föhne oder dick anziehe, Mütze, Schal, Handschuhe. Und deshalb denke ich, dass mein Körper das auch ganz gut ab kann. Und in Finnland werden wir uns auch nochmal sehen. Da bin ich auch wieder mit dabei.
Ach, wie schön. Guck mal, das wusste ich noch nicht. Das ist ja richtig toll. Dann können wir da das Becken rocken sozusagen. Und ich sehe dich dann von hinten. Vielen Dank und ich finde es Wahnsinn, was du da hinlegst. Das ist echt toll und ganz ehrlich, da werde ich richtig zum Groupie, muss man fast schon sagen. Und von daher danke, dass du Zeit hattest. Ich drücke dir ganz dolle die Daumen für Molveno und hab eine gute Zeit und sahen ordentlich ab, würde ich sagen.
Ich gebe alles, Anita. Ganz, ganz lieben Dank für die vielen lieben Worte und ich werde beim nächsten Mal dann einfach mehr erzählen.
Super und dann hoffe ich, dass ich deine Ergebnisse dann hier im übernächsten Podcast verkünden kann und wir sehen uns im Eis.
So machen wir das. Bis dahin, wir sehen uns im Eis.
Nahtlos geht's weiter mit Carsten Wölfling. Und damit sind wir nochmal in Leipzig. Hallo bei 0 Grad Eiszeit in meinem Eisbade-Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Anita, für die Einladung und dass wir hier über die Kälte sprechen.
Du bist Coach, du beschäftigst dich mit der Gesundheit, mit funktionaler Gesundheit. Auf deiner Homepage finde ich das Thema Klarheit und Leichtigkeit im Leben, systemisches Coaching. Ja, lass uns Teil an deinem Beruf, an deinem Job, an deiner Berufung haben.
Meine Leidenschaft ist es, und das ist das, was du gerade sagtest, Klarheit und Leichtigkeit und Gesundheit in die Welt tragen. Ich bin ursprünglich Sporttherapeut, das ist mein Grundstudium mit Vertiefung innerer Erkrankung, Orthopädie, komme aus dem Reha-Sport und aus der ambulanten Therapie. Das heißt, alles, was irgendwie kaputt geht oder dahin degeneriert, hatte ich in den Händen. Bewegungseinschränkungen, Rückenschmerzen, COPD, Herzerkrankungen, Parkinson. Und in der Therapie habe ich damals sehr schnell gemerkt, dass Bewegung nur eine Säule ist von der Gesundheit. Ich komme ursprünglich aus dem Wasserballsport und habe da auch sehr hoch damals gespielt in der Regionalliga und habe gemerkt, Bewegung ist irgendwie wichtig für den Körper. So bin ich dann auch zur Sporttherapie gekommen und habe dann auch zeitgleich mich mit Ernährung beschäftigt, weil ich immer sehr, sehr klein und schlank war und habe gedacht, okay, mit 16, ich muss mehr essen. Habe Regionalliga Wasserball gespielt, irgendwie waren die Leute alle ein bisschen größer und haben damit ein bisschen mehr Kraft entwickelt. Und ich hing da wie so eine kleine Sprotte. Bin an ihnen vorbeigesprungen, die haben mich an der Badehose festgehalten, habe gesagt, okay, ich muss jetzt mehr essen und habe dann einfach tatsächlich entschieden, mich mit der Ernährung sehr intensiv zu beschäftigen. Und so kam es dazu, dass ich neben dem Kraftsport, neben dem bewegungsaffinen Leben meine Ernährung sehr stark verkopft habe. Das heißt, dass ich alles getrackt habe, alles ausgemessen habe, abgemessen habe. Und das hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt, weil damals 2012 mitten im Studium das Thema Biohacking aufkam. Und ich war so jemand, ständig Daten erfassen, alles messen. Führte aber dazu, dass ich so verkopft war und super trainiert war, dass ich 2011 ins Burnout gerutscht bin. Im Studium stand ich vor meinem Hochbett, in meinem Wohnheimzimmer und kam nicht mehr das Bett hoch. Von einem Tag zum anderen 40 Grad Fieber. Und das führte dazu, dass ich habe damals noch Bruno Banani-Schlucker durch die Gegend getragen, also als Model gearbeitet. Und du hättest von außen nicht gedacht, dass der irgendwie ein Problem hat. Warum ist denn der jetzt krank? Bin ich zum Arzt gegangen, alle möglichen Untersuchungen. Und da hat man dann festgestellt, irgendwie läuft das Leben nicht bei dem rund. Also irgendwie das Fundament, die Basis, das steht nicht mehr richtig. Und so bin ich das erste Mal so mit den Basics des Lebens konfrontiert worden. Ernährung und Bewegung hatte verstanden. Was ist denn eigentlich mit meiner Regeneration, mit meinem Schlafen, meinem Stress? Ich habe mir nachts um 12 einen Wecker gestellt, dass ich was essen konnte, dass ich auf meine 6000 Kilokalorien komme. Und dann kam auf einmal die Diagnose Burnout. Und dann sagte ich, ja, ich bin viel unterwegs. So Glaubenssätze, wie ich muss was nach außen wirken als Sportler. Geld ist nie genug da, habe ich viel gearbeitet, ich muss was leisten. Ich habe mir ganz viele Masken aufgesetzt. Und das führte dazu, dass ich 2011 einmal ins Burnout gerutscht bin und mit dem Thema Stress konfrontiert wurde. Ich möchte immer alles verstehen, ich möchte alles weitergeben. Sport und Bewegung, Ernährung hatte ich verstanden. Da habe ich mich mit dem Thema Stress in der Therapie, aber auch selbst mit beschäftigt und habe dann die dritte Säule entdeckt. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Schlaf und Stress. Und um diesen Übertrag zur Kälte zu bekommen, ich bin seit 2014 barfuß unterwegs gewesen. Ich hatte so das Natural Lifestyle für mich entdeckt und diese akribische Selbstoptimierung. Da sind zwei Welten aufeinander getroffen. Ich habe ständig Blut abgenommen und Stuhl untersucht und gleichzeitig war ich barfuß draußen unterwegs das ganze Jahr und bin 2014 hier in Leipzig erstmalig in die Weiße Elster im Winter gestiegen. Also da war sehr viel Leichtsinn bei. Ne? Also ich habe niemandem Bescheid gesagt. Meine Freundin damals hat auch gesagt, Carsten, hättest du ja wenigstens mal irgendwie Standortkoordinaten schicken können. Dann bin ich da barfuß zum Fluss gelaufen, bin ins Wasser gegangen, bin barfuß zurückgelaufen. Habe da tatsächlich die ersten Erfrierungen auch an den Zehen gehabt. Und seither bin ich mit der Kälte verbandelt. 2015 bin ich ins Burnout gerutscht. Das heißt, ich war in einer Festanstellung und von meinem Leben derart gelangweilt, dass ich früh nicht mehr aufstehen wollte. Das ging einher mit Depressionen, auch Wutausbrüchen. Ich war sehr, sehr unzufrieden in meinem Leben. Und es ging einher auch Triggerwarnung, ich hatte Suizidgedanken. Wir haben, sind die Stadt der Brücken und da kamen sehr unschöne Gedanken auf mich zu und habe gemerkt, irgendwas haut hier nicht hin. Und da habe ich die vierte Säule in meiner Arbeit kennengelernt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, die mentale Gesundheit, wo ich dann auch das systemische Coaching für mich entdeckt habe und da auch wieder Ausbildungen gemacht habe. Und da hat mich die Kälte sehr stark gesättelt. Immer wenn ich im Wasser war, egal tatsächlich in welcher Jahreszeit, also es war primär November, wo ich ins Bore-Out gerutscht bin, da habe ich die Kälte so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich im Wasser nicht an irgendwelche Ängste denken konnte, an irgendwelche Sorgen, sondern ich wurde in diesen Moment zurückkatapultiert, dass ich im Hier und Jetzt bin. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder kommuniziere, wenn ich mich mal frage, Herr Fausten, warum gehst du ins kalte Wasser? Er sagt, es sind gar nicht die physiologischen Hintergründe, dass ich braunes Fettgewebe produziere, meine Gefäße und, und. Ich bin mental einfach so klar im Wasser, dass ich deshalb das kalte Wasser nach wie vor so schätze und liebe. Und wir haben ja am ersten Part bei mir im Podcast, hast du auch gesagt, ne, manchmal macht man dann Fotos und dann macht man auf dem Handy und ist eigentlich mehr im Außen. Das passiert bei mir sehr häufig, wenn ich in Gruppen gehe. So Self-Meeting Leipzig, was ich gegründet habe, wo wir baden gehen, ist man schnell mal im Außen. Ne, da verquatscht man sich im Wasser und dann ist eine Viertelstunde vergangen und dann stehst du draußen und kriegst einen Reißverschluss nicht zu, weil du dermaßen zitterst. Also ich habe mir auch schon Finger verbrüht vom warmen Tee, weil ich so gezittert habe, dass ich das Wasser dann über die Hand gelaufen ist. Blöd. Aber wenn ich alleine gehe oder in einer ganz kleinen Gruppe oder mit Freunden, die dann auch ganz ruhig im Wasser sitzen und stehen und das genießen, das holt mich immer total runter.
Du hast gesagt, Bore-out, du mochtest deinen Job nicht mehr. Das heißt, du hast einen Jobwechsel vollzogen und mit Functional Basics bietest du Leuten Unterstützung an, bietest Coachings an und hilfst denen vielleicht aus ähnlichen Situationen heraus in ein neues Leben. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also ich habe viele Jahre in der Rehabilitation gearbeitet. Also wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn es zu spät ist. Und ich habe dann den Switch gemacht, präventiv statt reaktiv. Das heißt, ich gehe in Unternehmen, halte Vorträge, Workshops sehr lebendig. Also ich bin sehr authentisch und sage, okay, ich muss jetzt nicht erzählen, dass Fermente als Beispiel gut für Verdauung sind. Dann mache ich mit den Leuten Sauerkraut, also wir kneten und schnippeln und währenddessen erzähle ich was über ihre Verdauung. Das ist, dass die direkt wissen, okay, ich nehme mir was mit nach Hause. Oder wenn ich was über Kälte erzähle oder über Barfüßigkeit, dann muss ich mir nicht was ausdenken, sondern ich bin über 6 Jahre das ganze Jahr barfuß unterwegs gewesen und habe viele Workshops da gegeben und auch Patienten gehabt mit Fußproblemen. Ja, ich helfe Menschen, ich schaue mir die Basis an, was braucht's, damit sie glücklich, gesund, alt werden. Ne, 2025, 2026 waren so die Jahre des Longevity. Wir wollen alle irgendwie glücklich mit gewisser Leichtigkeit durchs Leben gehen und dazu braucht's ein Fundament oder ein rundes Leben. Ne, Wheel of Life kennen manche vielleicht, das Rad des Lebens. Und wenn es irgendwo hakelt, dann rollt's nicht. Dann hoppelst du durchs Leben und irgendwie wird's immer wieder unangenehm. Und meine Arbeit ist quasi Fundamentarbeit. Ich schaue, was braucht's, dass du ein sicheres, stabiles, aber auch ein anpassungsfähiges Fundament hast. Ich bin großer Freund, nach den 3 M's zu arbeiten, also messen, machen, messen. Ich habe keine Röntgenbrille auf, ich mag keine Vermutungen anstellen, sondern wir messen, wir gucken und dann wird interveniert. Egal, was wir raustesten, wir sind immer liebenswerte Menschen, größtenteils. Ja, sondern es macht aus dir keinen schlechten Menschen, wenn du auf einmal auf der Waage 10 Kilo mehr hast. Dann ist es so. Dann könntest du was verändern. Dann ist es eine Entscheidung. Für Veränderung braucht es immer Veränderung. Und genauso ist es auch mit der Kälte, dass wir einen gewissen Gedankenswitch bekommen. Okay, Kälte bringt mich nicht erst gleich um. Ne? Wir kennen Titanic, also wir wissen, wie es endet, wenn jemand zu lange im Wasser ist. Vielleicht hätte Jack bei Titanic öfter Eisbaden sollen vorher. Dann wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen.
Das wäre schön gewesen. Sag mal, du hast gesagt, Essen hast du ganz akribisch getrackt und jetzt sagst du auch wieder das Thema Messen. Erfasst du denn jetzt beim Eisbaden auch Daten? Also hast du mal auf deinen Puls geguckt? Hast du auf deinen Blutdruck geguckt? Hast du da Messungen unternommen mit dir oder mit anderen?
Ja, also das fing so 2015, 2016 an. Die ersten Gadgets, ne, wo die Uhr und Puls, es gab auch mal ein Thermometer, quasi wie Kopfhörer. Das hast du dir ins Ohr gesteckt, dann hat das die Körpertemperatur gemessen. Das wollte ich zum Beispiel wissen, wie verändert sich denn meine Körpertemperatur? Klar, dass die runtergeht, aber wie weit kann ich es denn treiben, bis mein Körper irgendwelche Anzeichen zeigt, dass mir unangenehm wird oder schwindelig ist. Dann das Thema Blutzucker ist total spannend. Und das ist spannend, dass der Stress was ja am Ende Kälte ist, dein Blutzucker nach oben schießen lässt. Und das war für mich, dachte ich, krass. Also das betrifft auch schlechter Schlaf oder wenn du so gestresst bist, dass der Blutzucker nach oben geht. Aber Kälte fand ich da enorm. Wenn so 2 Minuten im kalten Wasser stehen, war so ein Blutzuckeranstieg. Die Erklärung ist, ne, Cortisol ist ja ein Glukokortikoid, also ein Hormon, was Zucker freisetzt, damit du überlebst, damit du schnelle Entscheidungen treffen kannst. Und Kälte ist ein Stressor. Die Reaktion, ich mache solche Blutzuckermessungen jedes Jahr, einfach um zu gucken, wie stehe ich da. Aber bei Kälte, das ist immer, egal wie ich mich an Kälte gewohnt hatte, war immer, dass der Anstieg fast immer gleich war.
Aber kann man das dann unter Trainingseffekt verbuchen, nämlich dass der Körper dann besser damit umgehen kann? Denn es gibt ja wirklich Studien, die zeigen, dass Eisbaden, Kaltbaden einen positiven Einfluss auf Blutzuckerprobleme, Insulinresistenz und Diabetes haben kann.
Ja, also nur weil mein Körper jetzt den Blutzucker erhöht, ne, dann haben wir Insulin, der das wieder rauszieht. Wenn ich Insulin nicht sensibel bin, dann bleibt der Blutzucker oben. Dann macht der Stress noch mehr auch was mit meiner Gesundheit. Mein Blutzucker ist natürlich dann schnell wieder runtergegangen, weil ich insulinsensitiv bin. Durchs Training, durch die Muskulatur und Co. Ne? Ein großer Faktor für Insulinsensitivität ist Krafttraining. Dass die Zellen, die Muskeln auch verstehen, das Insulin anzudocken zu lassen und den Zucker aufzunehmen. Bewege ich mich nicht, habe vielleicht nicht so viele Muskeln, ein bisschen mehr Körperfett, dann wird es schwierig. Also da hilft dann aber auch tatsächlich das Eisbaden. Das kann ein Werkzeug sein. Das soll jetzt nicht heißen, wenn jemand zuhört, ich hasse zwar Sport und Muskeltraining macht mir gar keinen Spaß, aber ich gehe jetzt nur noch in die Eistonne. Dann würde ich am Eisberg oben an der Spitze anfangen und nicht an dem Fundament, wo Bewegung essentiell ist. Also evolutionär sind die Bewegungen einfach gemacht. Die Basics bleiben, also viele... Es gibt ja ganz viele Instagram-Beiträge und auch wo die sagen, Kälte hilft dir beim Abnehmen. Ja, du verbrauchst Energie in dem Moment, aber die Kalorienbilanz bleibt trotzdem. Wenn ich mehr esse oder mehr Energie zu mir nehme, als ich im kalten Wasser verbrauche, dann wird dir das nicht beim Abnehmen helfen.
Und vor allem habe ich am Anfang gedacht, dass ich eher zunehme, weil diesen Hunger, den ich nach dem Eisbaden in den ersten 1-2 Jahren geschoben habe, mein lieber Schwan, also hätte ich dann nicht noch zusätzlich Sport gemacht, dann wäre ich auf jeden Fall eher auf der Waage nach oben gegangen. Wahnsinn.
Ja, aber das ist auch ein schöner Punkt, den wir gesagt haben, die Kälte macht ganz viel mit dem Körper. Also kennst du das Gefühl, wenn du aus der Kälte und dann ist der Tag eigentlich gelaufen, weil du so knülle bist, so müde bist, dann hast du es übertrieben. Dann ist der Stressor so hoch. Wir gehen Sonntag 8.30 Uhr immer an Kossi bei uns baden und da kommen manchmal nach den Kassen. Danach war der Sonntag gelaufen. Ich wollte Nachmittag irgendwie noch weggehen. Ich bin eingeschlafen und habe durchgeschlafen. Dann war es zu viel. Vielleicht hätten 2 Minuten gereicht oder vielleicht 1:30 Minute und dann waren es 10 Minuten und der Körper hat so an Energie rausgehauen, dass der jetzt fertig ist.
Wie ist das denn bei dir? Weil ich, ja, ich kenne dieses Gefühl, weil ich bleibe auch durchaus mal 10, 12 Minuten drin, je nach Temperatur. Man hört ja immer diese Faustregel, 1 Grad Wassertemperatur, 1 Minute. Ich sprenge diese Regel definitiv häufig. Ich bin jetzt in meiner 6. Saison. Ich bin auf das 2- oder 3-fache der Zeit drin. Also wenn es 1, 2 Grad sind, bin ich locker 4, 5, 6, 7 Minuten drin. Mittlerweile bin ich auch dann nicht mehr so K.O. danach. Das heißt, auch da merke ich tatsächlich ganz subjektiv gesehen einen Trainingseffekt, dass ich das besser abkann. Aber es gibt auch Menschen, die sagen maximal 2 Minuten, weil danach ist kein besonders hoher Gesundheitseffekt mehr. Wie hältst du das denn? Ist bei dir nach 2 Minuten eigentlich Schluss?
Ich bin länger drin. Aber das ist tatsächlich auch tagesformabhängig. Wenn ich schlecht geschlafen habe oder wenig geschlafen habe, weil irgendein Projekt gerade noch anstand, dann gehe ich nach einer Minute raus. Also ich weiß dann, ich muss raus, ich könnte länger drinbleiben, aber es würde einfach im Nachgang vom Tag mir alle Termine durcheinander bringen oder meine Konzentration rauben. Aber jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt schon die, ich will nicht sagen Extremen, aber am Ende sind wir angepasst. Es ist ja nicht so, dass wir erst 2-mal im Wasser waren, sondern wir machen das wie ein Training, wie ein Muskeltraining. Ne, jeder, der Kraft aufbauen möchte oder schneller werden möchte, Ausdauer aufbaut, braucht Trainingsreize. Der größte Faktor für Training und Erfolg ist Kontinuität, nicht Volumen und Intensität. Es hilft nicht, wenn du einmal im Jahr 10 Minuten ins kalte Wasser gehst und danach krank bist, sondern kontinuierlich Kältereize setzt, dass dein Körper weiß, okay, unangenehm anpassen. Das ist wie die Superkompensation im Training, ne, dass ich einen überschwelligen Reiz brauche und mich anpasse. Und genauso ist es mit dem Baden. Ne, wenn du sagst, du bleibst 10, 12 Minuten drin, dann hast dein Körper sich angepasst. Es gibt ja Untersuchungen, dass Frauen nicht so sich der Kälte aussetzen sollen, weil, ja, die Untersuchung gibt es, Aber die Frage ist, die Untersuchungen wurden ja nicht an Eisbaderinnen gemacht. Natürlich sind die Kälterezeptoren oberflächlicher von der Haut und die Frau hat weniger Muskulatur im Durchschnitt. Aber trotzdem können wir uns anpassen. Das sehen wir in allen Sportarten. Frauen müssen nicht zwangsläufig schlechter als Männer abschneiden. Ja, sie haben vielleicht einen anderen Hormonhaushalt aufgrund des Muskelaufbaus und Co. dann, aber sie können sich genauso anpassen. Man muss so ein bisschen seinen eigenen Rahmen dann finden. Es gibt Sauna-Weltmeisterschaften, es gibt Eisbad-Weltmeisterschaften, aber es hat ein Training vorausgeschaltet.
Und Training, da sind wir wieder bei der Prävention. Glaubst du denn, dass das Eisbaden und eben auch das Eisschwimmen, für die, die es schon länger machen, so präventiv wirken kann, dass man eben ja dieses spätere Krankwerden, du hast verschiedene Krankheiten erwähnt, Reha-Maßnahmen, dass man das hinauszögern oder vielleicht sogar verhindern kann?
Ja, so wie es bei Longevity ist, wir werden es erst erfahren, wenn es eintritt. Und dann kann ich sagen, okay, Gott sei Dank habe ich Eisbaden gemacht oder mich täglich bewegt oder vielleicht doch mal eine Paprika oder einen Apfel gegessen, dass ich vielleicht dann mit nicht 70 irgendeine Krankheit bekomme, sondern erst mit 75 oder mit 80 oder vielleicht gar nicht. Da gehört auch längerfristig, was Krankheit, echt auch eine Portion Glück dazu, was genetisch abgeht. Und da sind einfach viele Faktoren, die auf uns einprasseln. Ich arbeite ja präventiv, aber wir werden erst erfahren, ob es funktioniert, wenn es soweit ist. Wenn wir vielleicht auf dem Sterbebett stehen liegen und sagen, okay, ich bin 102 Jahre alt. Was würden Sie sagen, hat dazu geführt, weil ich täglich Eisbaden war? Aber vielleicht war es auch, weil ich jeden Tag 8 Stunden geschlafen habe.
Früher war es immer das Glas Rotwein oder der Schnaps, ne? Aber wenn du sagst, wenn wir auf dem Sterbebett stehen, dann haben wir, glaube ich, schon mal viel richtig gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Auf den Tischen tanzen, wenn das noch funktioniert. Sag mal, gab es bei dir schon mal so eine Situation, wo du zum Wasser bist und da standest und dich dann doch nicht überwinden konntest und einfach gesagt hast, sorry, ne, ich fahre jetzt wieder nach Hause?
Ja, ich kann mich an 2 Situationen erinnern. Eine war ich erkältet, da war auch eine größere Gruppe. Wir trainieren quasi vorher immer, dann geht's ins Wasser. Also alles kann, kein Muss. Manche kommen nur zum Baden, manche nur zum Training. Und ich bin nicht ins Wasser gegangen, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe so ein Halskratzen. Ich habe das Wochenende dann Ausbildung gegeben und dachte, das kann ich jetzt nicht riskieren, dass dieser Stress auch noch oben drauf kommt. Weil die Fragen kommen ja manchmal, wirst du eigentlich noch krank? Ja, wenn ich schlecht schlafe, wenn die anderen Säulen nicht passen, dann könnte halt die Kälte trotzdem das Immunsystem so überreizen, dass ich krank werde. Ja, das war ein Moment. Und der zweite Moment war tatsächlich auch letzte Woche, wo ganz viel Schnee lag, wo Minusgrade waren. Und ich predige tatsächlich immer die 2er-Regel. Geht mindestens zu 2 ans Wasser, maximal 2 Minuten, 2-mal die Woche für die Adaption. Und ich war alleine am Wasser. Und es war Eis. Und da ist Strömung im Fluss, also es ist nicht so, dass du unter das Eis geraten kannst, so viel Eis war jetzt nicht drauf, aber ich habe wirklich mit mir gehadert, dachte ich, nee. Es ist auch einfach die Viertelstunde, wo ich da war, kein Mensch gekommen, keiner mit Hund, keiner Fahrradfahrer, nichts. Da dachte ich, die man zumindest das Handtuch in die Hand drücken können und sagen, hier, kannst du mal die nächsten 1,5 Minuten warten, dass ich wieder aus dem Wasser komme. Es ist traurig, weil es einfach eine super geile Kulisse war, aber ich bin nach Hause gefahren, ohne ins Wasser zu gehen. Manchmal macht das mental bei mir was, da denke ich, oh, hätte man ja. Aber nicht auf Biegen und Brechen und dann, dass du dann die Gesundheit irgendwie gefährdest.
Also was wir festhalten können, ist, es trägt zur mentalen Gesundheit bei, kann es. Es kann auch zur physischen Gesundheit beitragen. Was ist das Eisbaden denn zum Abschluss für dich noch? Was bedeutet dir das? Was hat es mit deinem Leben gemacht?
Es ist ein gewisser Anker, auf den ich mich jede Saison freuen kann. Und es ist für mich ein absoluter Ruhepol, mit nackten Füßen ins Wasser zu laufen und das Kribbeln zu spüren. Das ist pures Leben für mich. Diese 1000 Nadeln, die man ja beschreibt, wenn es kalt wird, das sind 1000 Nadeln der Freude bei mir.
Wir haben unsere beiden Gespräche ein bisschen unter das Motto gestellt, Eisbaden, eine Leidenschaft, die Leidenschaft, Fragezeichen. Wer den ersten Teil hören möchte, der kann bei dir in den Podcast hören. Wo finde ich den?
Den findest du unter Functional Basics bei allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Also Spotify, iTunes, Amazon Music und Co.
Jetzt sind wir in der Fortsetzung. Das heißt, da würde ich abschließend auch gerne noch mal wissen, wann schafft das Eisbaden denn bei dir dann möglicherweise Leiden? Also du hast gesagt Nadelstiche, aber die kann man ja interpretieren, wie man möchte. Gibt es da noch einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist dann halt nicht mehr cool, dann ist es eher wirklich eine Leidenschaft mit Leiden?
Mit nassen Füßen aufs Eis steigen oder in den Schnee. Das ist am Anfang angenehm, aber ich habe halt auch schon Erfrierungen an den Zehen gehabt durch die Kälte. Von daher ist das dann, wenn es zu kalt wird, nicht durchs Wasser, sondern durch die anderen Rahmenbedingungen wie kalte Luft, Wind, dann leidet mein Körper sehr.
Leidest du auch, wenn es im Sommer heiß ist eigentlich? Weil mich fragen ganz oft die Leute, ja sag mal, wenn du jetzt schon mit kurzer Hose rumläufst, wie schaffst du das denn dann bei 30 Grad?
Ich mache lieber bei minus 10 Grad Sport draußen, auch mit kurzen Hosen und vielleicht mit Handschuhen dann, als im Sommer bei 30 Grad im Schatten. Ich mag es gar nicht, wenn der Körper die Energie verschwendet, um abzukühlen und ich die Energie nicht fürs Training oder für andere Sachen haben kann.
Dann würde ich sagen, sind wir hier genau richtig. Und hoffentlich können wir dieses wunderbare Hobby auch noch ein bisschen in die Welt hinaustragen und auch nochmal dazu sagen, es ist keine Challenge, es geht um Gesundheit, um Freude und es ist ja auch nichts Neues, ne? Es ist keine neue Erfindung, das kalte Baden, Kneipp und noch viel, viel früher, das gibt es schon ewig und drei Tage. Auch das Thema Kinder finde ich übrigens ganz spannend, jetzt bei einigen Veranstaltungen waren die Kinder als Begleitpersonen mit dem anderen Elternteil oft da und dann kam die Frage, dürften die denn auch mit rein? Ja. Solange die gesund sind und das möchten und langsam anfangen, das ist in einigen Ländern ganz normal, dass die Kinder morgens mal kurz in die Eistonne gedippt werden, ja, statt zu duschen. Auch da muss ich sagen, da muss man einfach ein bisschen den Verstand einsetzen. Und dann sollte das eigentlich auch alles gut klappen, oder?
Ja, also bei uns sind auch Kinder und die Kinder sind manchmal schneller im Wasser als die großen Kinder, die Erwachsenen. Da sind nicht so viele Gedanken, werde ich vielleicht krank und die gehen einfach ins Wasser und sagen, ist aber frisch. Und dann gehen sie wieder raus. Und da stehen die Eltern dann, ich muss morgen, hab den Termin, ich muss das wegräumen, ich muss das noch trocknen. Einfach machen.
Einfach machen. Vielleicht nennen wir den Podcast einfach jetzt im Untertitel so, einfach machen. Es hat mich sehr gefreut. Da sind viele Themen, die ich am liebsten noch weiterführen möchte. Wie wäre es mit nächster Saison und einer Fortsetzung unserer Gespräche? Fände ich super.
Gerne, gerne.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß beim Baden. Nutz die Saison noch aus, ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Drück mal die Daumen, dass es nochmal kalt wird.
Yes. Und jetzt, wie versprochen, ein paar warme Worte aus Finnland von IFSA-Präsidentin Maria Yrjö-Koskinen. Erst auf Englisch, dann auf Finnisch.
Warmly welcome to Oulu, Finland, the European Capital of Culture this year. We in Oulu will organize the Winter Swimming World Championships in the beginning of March. And we are happy to tell you that swimmers from more than 42 countries have decided to come and feel the cold water of Oulu River, but the wonderful and warm spirit of a winter swimming family. We will have a proper competition, a real world championships in different kinds of swims, in breaststroke, in freestyle, and in ice butterfly. And we will swim in 15 different age categories. So this is one of the most democratic sports in the world, so everybody has the chance to be a world champion. Tervetuloa Ouluun, Euroopan kulttuuripääkaupunkiin vuonna 2026 maaliskuussa. Tule mukaan kokemaan lämmin tunnelma kylmässä vedessä. Tervetuloa.
Boah, ich freue mich schon so wahnsinnig. In 5 Wochen geht's für mich nach Finnland. Ich muss noch ein bisschen trainieren vorher. Jetzt noch zum Abschluss ein paar Reaktionen und Fragen aus der Community. Es hat sich zum Beispiel gemeldet, Stefan aus Köln, zum Thema Eistonne aus der letzten Folge.
Über das Thema Eistonne habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, weil ich mir überlegt habe, was kann man noch unter der Woche machen oder vielleicht sogar in den wärmeren Jahreszeiten. Und ja, habe mich dazu schlau gemacht, habe mich aber dann dagegen entschieden. Aus dem einfachen Grund, ich kann mir nicht vorstellen, alleine in die Eistonne zu gehen und diese Enge, wenn ich auf der anderen Seite, und da bin ich, das gebe ich zu, natürlich privilegiert, in 5 Minuten am See sein kann. Also das ist das, was für mich gegen die Eistonne spricht und es dann genieße, sowohl in der Gruppe zu sein, dort gemeinsam das zu genießen, anschließend noch den Tee zusammen zu trinken und aber auch die Weite zu genießen, also den Blick über den See, die damit verbundene Ruhe und das langsame Hineingehen in den See, also das Ganze so, zu zelebrieren, dieses Eisbaden. Alternativ habe ich für mich entdeckt, die Gartendusche, die natürlich auch nur kaltes Wasser hat, die nutze ich vom Frühjahr bis zum Herbst. Das heißt, danach sagt der Hersteller von der Dusche, wenn es zu kalt wird, soll man den nicht mehr nutzen. Logisch, da dusche ich dann zu Hause kalt im Bad.
Über eine Gartendusche habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Claudia aus Engelskirchen hat eine Frage zum Thema braunes Fett. Ganz ernst gemeint, schrieb sie extra dazu, ob Kühlpacks, die man sich auf die Haut legt, auf die Muskeln legt, das Wachstum des braunen Fetts aktivieren können. Ich werde das eruieren. Mein erster Impuls war aber, das funktioniert nicht, weil natürlich nur die obere Hautschicht gekühlt wird. Ich werde das aber gerne besprechen. Und Maria aus dem Harzvorland hat sich auch gemeldet und hat drei Fragen. Zum einen, wie ist es mit dem Eisbaden nach dem Sport? Da scheiden sich ja die Geister, da werden wir auch noch drüber sprechen. Also nach dem Laufen, nach dem Ausdauersport im Allgemeinen oder nach dem Krafttraining. Was ist denn da jetzt eigentlich richtig, was falsch? Wann ist es förderlich und wann nicht? Wenn ihr damit diskutieren möchtet und eigene Erfahrungen habt, gerne her damit. Thema 2, die Ausbildung zum Eiscoach. Da können wir auch noch mal im Detail drüber sprechen, denn mit meiner Ausbildung zum Ice Chief Officer geht es jetzt los. Die Plattform ist freigeschaltet. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen und werde jetzt in den nächsten Tagen damit starten. Aber auch der Deutsche Schwimmverband bietet ja Ausbildung an. Und es gibt zum Beispiel noch den Eiscoach der ICE Academy. Auch da können wir mal genauer hingucken. Und dritte Frage, das Thema, wie öffnet ihr in der Community das Eis, wenn euer See, euer Bach, euer Fluss, eure Tonne zugefroren sind? Was benutzt ihr? Hammer, Axt, Motorsäge, Eissäge? Was kommt da bei euch zum Einsatz? Auch da können wir sicherlich, vor allem unter dem Aspekt Sicherheit, mal drüber sprechen. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es nämlich richtig spannend und ich werde mit zwei Gesprächspartnern zum Thema inklusives Eisbaden und Eisschwimmen sprechen. Und zwar einmal mit Georg Deuwe, Schorschi, und mit Tina Deken. Beide sind Parasportlerinnen und Sportler, feste Instanzen in der Eisschwimmwelt, und ich werde mit beiden sprechen. Und ich hatte ja mal erwähnt, ich habe Wiegald Boning eingeladen. Der ist sogar demnächst hier im Oberbergischen. Allerdings habe ich vom Management jetzt eine Absage für den Podcast bekommen. Schade, schade, Wiegald, du lässt dir was entgehen. Aber dafür habe ich noch tolle News zu verkünden. Und zwar werde ich im nächsten Podcast mit Sabine Heinrich sprechen vom WDR. Meine liebe Kollegin, die auch sehr viel laufen geht und jetzt kürzlich erst mit dem Thema Eistonne angefangen hat. Sie hat sich angefreundet, glaube ich zumindest. Postet hier und da auch mal ein Video dazu. Und ich habe gedacht, Mensch, Sabine muss doch einfach mal jetzt auch von ihren Erfahrungen hier erzählen. Und sie hat zugesagt, was mich sehr, sehr freut. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Minuten, eigentlich eine gute Stunde mit der siebten Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal und jetzt packe ich meine Tasche, denn die Sonne scheint, es ist bitterkalt draußen und ich gehe jetzt Eisbaden. 0 Grad Eiszeit.